Willkommen zu The Art of Branding, der Podcast für Markenführung und Markenatmosphäre mit Ina Kaiser und René Götzenbrugger.
Hi Ina, grüße dich.
Hi René.
Hier sind
Ina Kaiser
und René Götzenbrugger und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Podcast
The Art of Branding,
zu unserer allerersten Folge,
in der wir uns mit der Frage befassen, ist Branding Kunst?
Wir sitzen hier im Graustich-Studio. Wir starten heute unsere allererste Folge hier mitten aus Downtown Heidenheim. Sind ein bisschen aufgeregt, glaube ich, noch ein bisschen unsicher, aber ich glaube, das groovt sich so langsam ein. Wir nehmen euch jetzt mit auf unser Gespräch und starten.
Genau. Zum Ersten sprechen wir nun über das Thema Branding. Das ist unser tägliches Geschäft. Wir kreieren Branding-Prozesse und setzen sozusagen Marke in sämtliche Bereiche der Außenwirkung um.
Ja, genau. Also letztendlich, unsere Frage, die uns heute begleitet, ist Branding Kunst? Müssen wir vielleicht ein bisschen, ein klein wenig ausholen und euch beantworten, was ist denn eigentlich Branding? Und um das ganz bildhaft zu machen, jeder von uns kennt ja diesen Begriff Branding aus der Welt der Markierung von Tieren. Nämlich früher sind so die Kühe und Stiere und die Pferde auf der Farm markiert worden. Und zwar mit dem Logo des jeweiligen Unternehmens, um eben dann in großen Herden wieder zu erkennen, relativ schnell auch zu erkennen, welches Tier gehört denn wem. Und da ist dieses Siegel dann auf das Tier aufgebrandet worden mit einem heißen Eisen, wahrscheinlich ziemlich schmerzhaft für das Tier, aber natürlich signifikant dann der Unterschied, um sich eben von anderen zu unterscheiden. Und jeder, der dem Englisch so ein bisschen mächtig ist, der weiß, dass Branding, also diese Ing-Form, ja eine aktive Form ist. Das heißt, Branding ist ein aktiver Prozess, der eigentlich auch nie aufhört und ständig dafür sorgt, dass die Kommunikation oder die Außenwirkung des Unternehmens aktiv gehalten wird. Deswegen spricht man von Branding. Also wir bewegen uns in der Kommunikationswelt, in der Wahrnehmungswelt.
Genau, wir haben in der Praxis Kunden, die häufig zu uns kommen und unsere Arbeit als Kunst bezeichnen. Und diesen Begriff hörst du, René, nicht so gerne. Vielleicht erzählst du.
Ja, also das geht schon los in meiner früheren Jugend. Ich habe meine Ausbildung gestartet bei der MAN in Augsburg, technischer Zeichner, Maschinenbau. Und da waren in meiner Umgebung, in meiner Familie waren alle glücklich. Der Bub macht Maschinenbau. Und in den 80ern war das natürlich auch noch Gold. Und natürlich ist es heute immer noch Gold. Aber in den 80ern hast du im Maschinenbau einfach einen riesen Stellenwert gehabt. Wer da im Maschinenbau war, der war einfach ganz, ganz weit vorne. Und als ich mich dann entschieden habe, weiter auf die Schule zu gehen, auch zu studieren, dann haben alle natürlich gedacht, boah, jetzt wird der Junge ein Wahnsinnsingenieur und wird hier irgendwelche Maschinenbauingenieur, Wissenschaften, Studien ablegen und dann die großen Produkte entwickeln. Und ich habe mich dann aber für ein Kreativstudium entschieden an der HFG in Schwäbisch Gmünd. Und da waren dann die Gesichter relativ lang. Und man hat sich schon dann auch gefragt, oh mein Gott, der macht jetzt da so ein Kunstding. Was wird denn aus dem nur, wird der einer von den vier Panflötenspielern, der in der Fußgängerzone steht, weil alle dann eben gedacht haben, okay, ich werde jetzt Künstler und werde auch kein Geld mehr verdienen. Und spannend war natürlich dann auf der HFG in Schwäbisch Gmünd, weil dort war dieses Thema Kunst komplett eben als negativ verortet. Kunst ist etwas, was keinem Ziel folgt. Kunst ist etwas, was willkürlich ist und was eigentlich nur im Ermessen des Künstlers passiert. Also ich war eigentlich sehr negativ geprägt in Bezug auf, was ist Kunst? Und dann ist man natürlich extrem sensibel, wenn einem Kunde sagt, ja, das, was du da machst, das ist doch nur Kunst. Ina, wie war das bei dir? Wie hat deine Familie darauf reagiert, als du dich entschieden hast, in diese Welt einzutauchen?
Der erste Wunsch meiner Eltern oder meiner Mutter speziell war auch, dass ich eher eine handwerkliche Ausbildung mache, um was Fundiertes im Hintergrund zu haben. Aber ich habe mich dann eben für Farbdesign entschieden. Und aus der Familie kam nicht viel Gegenwind, eher aber dann auch so allgemeine Aussagen, Designer sind oberflächlich, Design braucht die Welt nicht, genau, so Geschichten. Und an der Uni an sich, also ich habe in Hildesheim an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst studiert. Dort war Kunst immer übergreifend in Kombination mit dem wissenschaftlichen Aspekt und wir hatten total viele Werkstätten und haben da auch kunsthandwerklich gearbeitet. Allgemein war der Studiengang auch interdisziplinär, fächerübergreifend, Farbe im Bereich Grafik, Produkt und Architektur. Von daher sehr offen und deshalb sehe ich Kunst ja als Gestaltungsmittel.
Mhm. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns mal an und ich lese es einfach mal ab, was Wikipedia sagt, was Kunst ist, weil das fand ich eigentlich ganz spannend, was ich da gefunden habe.
Sehr gern.
Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Kunst wurde auf alle Produkte menschlicher Arbeit angewandt. Vergleichend Kunstfertigkeit als Gegensatz zur Natur. Also sprich, alles, was der Mensch macht, ist letztendlich Kunst und alles, was die Natur hervorbringt, ist eben diese Natürlichkeit und da sind gute Begriffe drin, die das eben nochmal schön untermalen, wie Kunststoff, künstliche Ernährung, künstliches Aroma und die künstliche Intelligenz. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass eigentlich alles, was der Mensch hervorbringt, ein Kunstfaktor ist und somit eben letztendlich, ja, dem gerecht wird, den Schaffensprozess einfach zu beschreiben. Und dann steht hier, jedoch versteht man seit der Aufklärung unter Kunst vor allem die Ausdrucksformen der schönen Künste, also die bildende Kunst mit diesen Gattungen der Malerei, Bildhauerei, Architektur, Kunstgewerbe, Musik, Komposition, Literatur und die darstellende Kunst mit diesen Hauptsparten, Theater, Tanz und Film. Ja, also das sagt Wikipedia dazu. Auf der einen Seite sagt es schon, dass es der Schaffensprozess ist, den man jetzt auch gar nicht mit etwas sehr Kreativem verbindet. Auf der anderen Seite sagt Wikipedia, nee, das ist eigentlich schon das Cluster der schönen Künste. Ja, welche Ausdrucksformen der Kunst gibt es denn eigentlich überhaupt? Da gibt es nämlich jede Menge. Wir haben uns jetzt mal drei herausgepickt.
Genau.
Und gucken mal, wie wir die mit dem Branding-Thema vergleichen können.
Beginnen wir vielleicht mit der naheliegendsten, der Malerei.
Genau, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal einen Stift in der Hand gehabt. Ina, du bist auch Maler.
Genau, mit Farbe und Pinsel eher, aber mache ich gelegentlich.
Was macht denn den Malprozess so interessant?
Na, für mich ist das Spannende eben tatsächlich dann die Komposition von verschiedenen Farbnuancen. Mhm. Und die auch im Speziellen anzumischen und zu kombinieren.
Mhm. Wenn man jetzt gar nicht aufs Motiv guckt, sondern eben, was du jetzt gerade schon gesagt hast, Materialität, da bietet ja die Malerei auch schon sehr, sehr spannende Facetten. Und für einen Künstler ist es natürlich dann eben auch wichtig, das auszuprobieren. Wie wirkt seine Idee, sein Werk auf oder mit unterschiedlichen Materialien? Muss es erhaben sein? Muss es Struktur haben? Muss es glatt sein? Muss es glänzen? Muss es matt sein? Weil je nachdem, was er da eben fabriziert, erzeugt er unterschiedliche Wirkung.
Definitiv. Und wie können wir da jetzt einen Zusammenhang zum Branding herstellen?
Ja, also letztendlich auch beim Branding wollen wir Wirkung erzeugen, versuchen auch verschiedene Faktoren einfließen zu lassen, Haptik, spürbar, nicht spürbar, glatt, rau, matt, glänzend, sämtliche darstellende Möglichkeiten, um eine Wirkung zu erzeugen. Das liegt dann schon irgendwo ein Stück weit nahe, vor allem im Designprozess, den man dann im Branding eben auch hat, wo, ja, wenn man jetzt über Logos spricht oder über Bilderwelten und die Komposition beider zueinander oder Schriften, Schriftsätze, da ist es natürlich genau dieser Aspekt, dass man mit Komponenten experimentiert und sie zusammenfügt.
Und auch die Geschichte, die man dann letztendlich mit, die Aussage, die man damit treffen möchte.
Genau, richtig, ja. Weil
mit der Gestaltung.
Das ist natürlich ganz klar. Wenn ich ein düsteres Szenario zeichnen möchte, ein Weltuntergangsszenario, dann werde ich wahrscheinlich eher weniger poppige Farben nehmen, sondern dann greife ich im Malkasten hauptsächlich zu Schwarz. Das ist ja auch so diese Psychoanalyse, wenn ich bei so einem Psychiater bin und dann muss ich ja, also nicht ich, aber ich gehe dann nicht so oft hin, muss nicht so oft Bilder abgeben, aber man kennt es ja, dann muss man so ein Bild malen oder Kinder müssen dann oft Bilder malen und der sagt einem ja schon, oh guck mal, der hat jetzt ganz stark in die Schwarzkiste gegriffen, da stimmt irgendwas zu Hause nicht. Okay, das war
jetzt
Hobbypsychologie.
Zur Skulptur.
Genau, weil Skulptur ist unsere nächste Ausdrucksform der Kunst. Skulptur finde ich auch super spannend, weil in der Kunst die Skulptur ja einen dreidimensionalen Gegenstand darstellt, der nicht mehr zweidimensional im Bild zu Hause ist, sondern praktisch in die echte Welt eintritt. Der Künstler versucht praktisch seine Botschaft in die Umgebung zu bringen. Er setzt sie in eine gewisse Umgebung. Also im besten Fall freut sich der Künstler auch ganz stark darüber, wenn er die Umgebung definieren kann. Weil natürlich die Umgebung interagiert mit dieser Skulptur. Und ob ich jetzt praktisch einen überdimensionalen Kopf in einen Park lege oder ihn mitten in eine achtspurige Verkehrshauptstraße hat es natürlich schon wieder einen unterschiedlichen Kontext. Auch hier Materialien, Komposition, vielleicht auch die Komposition unterschiedlicher dreidimensionaler Materialien, die dann dieser Skulptur eine spezielle Aussage wiedergeben. Und das ist auch wieder das Spannende im Branding-Bereich, auch hier super wichtig, dass man eben nicht nur im Zweidimensionalen über die Marke nachdenkt, sondern eine Marke, solange wir zumindest, also wir als Menschen im dreidimensionalen Raum noch unterwegs sind, wer weiß das bei all diesen Entwicklungen, werden wir auch mit dreidimensionalen Objekten und Themen in Berührung kommen. Und so ist es für viele, viele Marken, die auch Produkte erzeugen, wichtig, dass sie natürlich darüber nachdenken, wie erscheint mein Produkt in dieser realen Welt? Wie grenzt sich's ab? Wie gliedert es sich in Umgebungen auch ein? Welche Bedeutung hat es in der Umgebung? Also auch hier eine starke Parallele.
Genau, und jetzt kommen wir zum dritten Aspekt. Wie sieht es aus mit der Schauspielerei?
Da bin ich ja absoluter Profi. Habe ja auch selber mal Theater gespielt und fand es super spannend, in Rollen einzusteigen. Und da sind wir jetzt auch wieder bei der Marke so ein Stück weit, weil eine Marke spielt ja schon so ein Stück weit auch eine Rolle.
Definitiv.
Also sie versucht, eine Rolle darzustellen. Und wenn wir jetzt in die Schauspielerei gehen, da geht es dann nicht nur um die Rolle an für sich, sondern auch wenn man das Ganze betrachtet, geht es ja um eine Story, die erzählt werden soll. Und diese Story, die ist auch umgeben von, ja, einer gewissen Dramaturgie, einer Einleitung, einem Vorspiel, einem Hauptspiel, einem Nachspiel, so mehr oder weniger, in dem dann diese Story erzählt wird und die Menschen oder die Zuschauer dann eben auch fesselt und begeistert oder zum Nachdenken anregt und ihnen eine Botschaft mitgibt. Und wenn man da wiederum auf das Branding-Thema guckt, da haben wir so Sachen wie Kultur oder Verhalten einer Marke, wo es eben sehr, sehr wichtig ist, dass eine Marke weiß, welche Rolle sie einnehmen möchte und in welcher Form sie die dann eben nach außen auch in welcher Dramaturgie sie sie nach außen darstellen möchte. Also, wir sehen, wir haben viele spannende Parallelen zwischen der Kunst und dem Branding. Ina hat ein tolles Zitat mitgebracht.
Ich habe das Buch Kreativ, die Kunst zu sein von Rick Rubin vor mir liegen. Und in diesem Buch steht unter dem Titel Jeder Mensch ist ein Schöpfer das Zitat: Bei Kreativität geht es nicht ausschließlich um das Hervorbringen von Kunst. Wir alle sind täglich kreativ. Etwas zu erschaffen bedeutet, etwas ins Sein zu bringen, das vorher noch nie da war. Spannendes Zitat.
Ja, etwas ins Sein zu bringen. Das ist ja eigentlich auch unsere tägliche Aufgabe im täglichen Leben. Die Frage ist also, welche Art von Schöpfer möchte ich sein? Möchte ich den Menschen ein Gefühl mitgeben oder eine Funktion oder eine Emotion oder vielleicht alles zusammen? Was ist es wert, mein Produkt zu konsumieren? Oder beziehungsweise, was ist der Zielgruppe wert, mein Produkt zu kommunizieren? Was möchte die? Was erwartet die? Und wir sprechen da eben von diesen Wertehaltungsräumen. In welchem Wertehaltungsraum befindet sich so eine Person und was möchte die denn in ihrem Alltag und was möchte sie auf keinen Fall? Also hier beginnt eigentlich die Reise zum einen zur Identität der Konsumenten, aber eben letztendlich auch zu der Identität von Unternehmen. Diese eigene Identität und diese eigene Haltung zum Mensch, zum Markt, zu unserer gesamten Welt letztendlich auch. Da kann man natürlich sagen, okay, das ist doch komplett subjektiv, weil für den einen ist es so, für den anderen ist es so. Und das ist genau dieses Thema Wertehaltungsraum, weil je nachdem, wo ich mich in diesem Wertehaltungsraum befinde, ist es eben gar nicht subjektiv. Den es nicht anspricht, für den fühlt es sich subjektiv an, weil er sagt, ja, mich spricht jetzt nicht an. Aber derjenige, der angesprochen wird, für den ist es sehr, sehr objektiv. Heißt also, Ziel einer Marke ist es, möglichst objektiv eine Zielgruppe anzusprechen, Botschaften zu kodieren. Die Zielgruppe enkodiert es dann eben absolut und kann es lesen und verstehen und wird dadurch eben auch angesprochen.
Und wie ist es da im Gegenzug zu einem Kunstwerk?
Beim Kunstwerk ist es, glaube ich, so ein bisschen andersrum. Da sucht sich die Zielgruppe die Kunst aus, die zu ihr passt.
Und der Künstler gestaltet aus einer subjektiven Haltung heraus. Er beschäftigt sich mit den Dingen, die ihn beschäftigen aktuell und bringt die zum Ausdruck.
Genau, er kann den Anspruch haben, jetzt einfach nur Bilder zu erzeugen, die in einen aktuellen Wohntrend passen. Also das wäre dann seine Intuition und auch Wohntrends gibt es ja unterschiedliche, die unterschiedliche Zielgruppen dann eben auch ansprechen. Da kann er auch schon sehr, sehr, soll man sagen, sehr gezielt versuchen, das zu treffen. Dagegen andere Künstler, die wollen eigentlich nur etwas zum Ausdruck bringen, was sie aktuell an der Gesellschaft stört oder was sie eben aufnehmen an der Gesellschaft, was uns umgibt und wollen das in irgendeiner Form eben möglichst stark und klar wiedergeben. Und dann sucht sich die Zielgruppe, die das eben auch anspricht, diesen Künstler oder diese Kunst aus und hängt sich die ins Wohnzimmer.
Kannst du mir jetzt abschließend sagen, ist Branding Kunst? Hast du mir eine klare Antwort?
Ja, was denkst du denn? Hast du eine klare Antwort?
Ich habe eine glasklare Antwort.
Du hast eine super glasklare Antwort.
Jein.
Jein? Ja, das ist sehr klar.
Ich denk zum einen gibt es viele Verbindungen von Branding und Kunst, gerade im kreativen schöpferischen Akt, da liegt die Verbindung. Ein großer Unterschied oder wo sich Branding meiner Meinung nach von Kunst abgrenzt, ist, dass im Branding auf ein Ziel hingearbeitet wird, ein vorher definiertes Ziel.
Mhm. Und versucht wird, sehr objektiv darauf hinzuarbeiten.
Genau.
aber natürlich vor allem dann in diesen Branding-Prozessen mit vielen schöpferischen Aspekten. Auch das Experimentelle, man kann einfach nicht jede Zielgruppe zu jeder Zeit immer wieder gleich ansprechen. Wir sind in einem komplett organischen Wandel da draußen. Das heißt, der Designer, der Kommunikationsdesigner, der Gestalter, der Filmer, der Texter, alle müssen uns auf diese äußeren Einflüsse ständig eben bewegen und experimentieren, um zu wissen, wie spreche ich denn die Zielgruppen da draußen an. Und das ist der künstlerische Part.
Richtig.
Der schon auch wichtig ist, dass wir versuchen, in künstlerischen Prozessen dann die Wahrnehmung der Zielgruppen zu treffen.
Ja, genau. Vielleicht kann man auch als eine Lösung den Hörern mitgeben, eben ein klares Briefing zu formulieren.
Ich kann ja nur ein Briefing weggeben, wenn ich mir selber bewusst bin, um was es geht. Wenn ich selber nicht weiß, um was handelt es sich hier, dann so passiert es mir oft, komme ich in sehr, sehr schwammige Briefings. Ja, können Sie das geschwind mal schön machen, um es mal ganz flapsig auszudrücken. Sie sind doch der Experte, und wenn man dann so zwei, drei Fragen stellt, ich steige eigentlich fast immer mit der oberflächlichsten Frage ein, die ist, was ist denn Ihr Ziel? Und wenn dann schon Achselzucken da ist, dann weiß man schon, okay, da hat sich die andere Seite eigentlich keine Gedanken gemacht oder es wurde nicht transportiert, das Unternehmen transportiert das nicht. Und deswegen ist es super wichtig, dass sich das Unternehmen starke Gedanken macht zur eigenen Haltung, zur eigenen Aussage, zur eigenen Strategie, zum eigenen Profil letztendlich und zu den Zielen, die sie dann eben auch erreichen möchten. Nur wenn sie diese Haltung selber formulieren können, und wir sprechen da eben von dieser Identität, die das Unternehmen darstellt, nur wenn sie das kann, dann können sie eben auch ein sauberes Briefing nach außen geben. Und
wenn sie alle Beteiligten mit einbinden. Das immer auch noch.
Ja, ja, natürlich. Also wenn jetzt nur der Chef Bescheid weiß und alle ihm praktisch unwissend hinterher springen und dann ist wieder so dieses Thema, ja, der Chef hat gesagt, so, sondern alle müssen da mitgenommen werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das Unternehmen praktisch als Ganzes hinter diesen Zielen steckt, weil dann ist es ja auch immer so dieses Thema, was vielleicht momentan auch in vielen Altkonzernen ist, dass man sich nicht mehr mit seinem Unternehmen identifizieren kann, wenn das dann das Unternehmen eine andere Richtung einschlägt, als eigentlich die Mitarbeiter das gerne hätten.
Auch spannend.
Auch super spannend.
Könnte man auch einen eigenen Podcast drüber machen.
Ja, deswegen letztendlich müssen sich alle Unternehmer, die Marketingleiter, die Projektleiter, Geschäftsführer, sämtliche Mitarbeiter müssen sich sehr bewusst sein, dass es dieses Thema Identität gibt und sollten diese auch gut definieren und stark danach handeln. Das würde Branding von der Kunst unterscheiden, dass es eben nicht Kunst mehr oder weniger, aber dann im Schöpfungsprozess, diesem Branding-Prozess, da haben wir dann verschiedene Aspekte, die wir tatsächlich ähnlich zur Kunst haben. Wichtig nochmal, dieser Identitätsprozess, da beginnt die Reise zum Ich. Und je klarer ein Unternehmen das definieren kann, desto klarer kann es dann eben letztendlich auch die Ziele erreichen.
Genau, darüber werden wir in unserem nächsten Podcast sprechen. Und wenn ihr Ideen oder Anregungen oder Fragen einfließen lassen möchtet, dann schreibt uns gerne auf theartofbranding@graustich.com.
Genau, das ist verlinkt hier im Kanal. Dina hat mir verboten, den nächsten Titel schon zu sagen. Wir schleifen noch so ein bisschen dran, wollen aber hier auch wieder provokativ so ein bisschen auch sein und ein Thema behandeln, was vielleicht auch noch nicht so oft besprochen wurde. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart.
Dankeschön.
Dina, wir haben es geschafft.
Wuhu!
Yeah! War gar nicht so schlimm.
Nee. Wir werden besser. Habt Geduld.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Eure
Ina
und René. Ciao.
Ciao.